Ostern, Jesus ist auferstanden. Das ist das größte Ereignis und der am meisten Friede bereiten soll. Und heute, wir haben heute schon Ostergeschichte gehört von Jesus Auferstehung. Deswegen, ich möchte nicht von jetzt nicht direkt eine osterliche Geschichte oder Predigt halten. Obwohl doch. Ich möchte heute reden von einer persönlichen Beziehung mit Jesus. Eines Tages kam Nikodemus, ein Oberster, ein Lehrer, ein Schriftgelernter, kam zu Jesus und fragte ihn, beziehungsweise das war nicht direkt eine Frage, das war ein Gespräch. Nikodemus sagte zu Jesus, wir, also Schriftgelernten, Pharisäer, sagte, wir wissen, dass du von Gott bist. Denn solche Taten, was du tust, kann kein Mensch machen, wenn Gott nicht mit ihm ist. Und Jesus geht auf diese Frage nicht ein. Jesus sagt ihm ganz direkt und sofort, ganz klar und deutlich, wenn der Mensch nicht wiedergeboren wird, er kann das Himmelreich nicht sehen. Wiedergeburt. Nikodemus interessanterweise hat dieses Begriff oder diese Aussage nicht direkt verstanden. Er sagte, wie kann ein Mensch vom Neuen geboren werden? Ursache wahrscheinlich deswegen, weil dieses Wiedergeburt im Originaltext, wenn wir lesen, man kann auch verstehen, neugeboren. Also nochmal. Und deswegen, wie kann ein Mensch sich vom Neuen geboren werden? Und Jesus sagte ihm ganz klar, das ist, steht Geschichte im Johannesevangelium in Kapitel 3 geschrieben. Ich lese diesen Text aber nicht, sondern ich zitiere einfach, was Jesus ihm sagte. Was vom Fleisch ist, ist Fleisch. Aber was vom Geist ist, ist Geist. Mit anderen Worten sagt Jesus, wenn der Mensch geboren wird, wenn Mann und Frau sich treffen, wenn sie sich einander lieben, wenn eine Familie gegründet wird und wenn die Menschen geboren wird, ist es ganz klar, von einem Menschen wird ein Mensch geboren. Vom Fleisch wird Fleisch. Aber Gott ist nicht Fleisch. Gott ist Geist. Und in diesem Moment, wo Mensch wiedergeboren wird, er sagte, was vom Geist ist, ist Geist. Gott schenkt in unser Herz seinen Geist. Es entsteht ein neuer Mensch. Nicht nur Fleisch, sondern in diesem Fleisch wohnt noch Gottes Geist. Und deswegen wird Mensch neu geboren. Dieses Geist formt den Menschen, der verändert den Menschen. Und diese Veränderung ist ganz wichtig. Jesus sagte, ohne diese Veränderung, ohne diesen Geist, wird der Mensch Himmelreich nicht sehen. Das ist ganz wichtig. Es ist persönliche Beziehung zwischen Mensch und Gott wichtig. Es ist unwichtig, zu welcher Konfession du gehörst. Es ist unwichtig, zu welcher Gemeinde du gehst. Es ist unwichtig, wie oft, oder nicht direkt wichtig, wie oft du Gemeinde besuchst. Aber eins ist klar, wenn du diesen Geist nicht besitzt, wirst du das Himmelreich nie sehen. Du kannst in der Gemeinde tätig sein, du kannst theologische Ausbildung abschließen, du kannst Menschen von Gott erzählen, wenn du selbst diesen Geist nicht besitzt, wirst du Himmelreich nie sehen. Und diesen Geist wurde nicht gegeben in einer Gesellschaft. Und dieser Geist wurde nicht gegeben in eine Gemeinde. Dieser Geist wurde gegeben in ein Herz. Deswegen, es geht um unseren Herz, um mein Herz. Besitze ich diesen Geist oder besitze ich den nicht? Ich lese uns ganz kurze Geschichte. Das sind zwei Verse. Die steht in Lukas 5, 12 und 13. Lukas 5, Vers 12 und 13. Es begab sich, als er, also Jesus, in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Als der Jesus sah, fiel er nieder auf sein Angesicht und bat ihn und sprach: Herr, willst du, so kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will es tun, sei rein. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Warum habe ich diesen Text gewählt? Dieser Text ist sehr interessant, beziehungsweise die Bitte von diesem Mann ist sehr interessant. Normalerweise, wenn der Mensch todeskrank ist, Aussatz ist allen ein Begriff. Wir wissen, was das für eine schlimme Krankheit ist. Bis heute zählt sie zu unheilbaren Krankheiten. Der Mensch verfault sozusagen am lebendigen Leib. Und man kann das nicht heilen. Es gibt kein Mittel. Der Mensch ist machtlos. Und wenn ein Mensch so eine Krankheit hat, man würde wahrscheinlich alles tun, um diese Krankheit wegzukriegen. Und dieser Mensch oder solche Menschen, sie müssten damals außerhalb der Städte leben, weil diese Krankheit äußerst ansteckend war. Sie dürften nicht in das Haus rein. Sie dürften nicht zu ihrer Familie, sie dürften nicht einmal in der Stadt rein. Sie müssten von vor Weitem her schreien, unrein, vom Aussatz befallen. Wissen Sie, das ist wie eine Sünde. Gegen Sünde ist der Mensch auch machtlos. Er kann nichts dagegen tun. Wie Prophet Jeremia vergleicht, kein Leopard seine Flecken entfernen. Oder ein La oder ein Mensch, der in Äthiopien lebte, also dunkelfarbiges, seine Haut verwandeln. Das ist dann eine Natur. Ein Leopard kann seine Flecken nicht abwerfen. Er ist so geboren. Das ist seine Natur. Wir Menschen, wir sind Sünder von Geburt an. So spricht Paulus im Römerbrief, er zitiert noch Altes Testament im Kapitel 3, Vers 10, da ist keiner Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig sei, da ist keiner, der Gott suche. Das ist die Natur von einem Menschen. Wir sind von Geburt an Sünder. So sieht Gott uns Menschen. Und wir sind machtlos, wir können das nicht entfernen. Wie dieser Mensch, der zu Gott, zu Jesus kommt, als er hört, dass Jesus da ist, der kommt zu ihm, kniet sich oder fiel nieder. Und normalerweise würden wir sagen, erbarme dich, rette mich, sei mir gnädig. Aber er spricht sehr interessant. Er sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und interessanterweise sagt Jesus, ich will es. Jesus sagt ihm, hör mal, weißt du, du musst irgendwie dich ein bisschen mehr anstrengen. Du musst mich flehen, bitten. Nein, der sagt gar nichts. Er sagte, ich möchte. Sei rein. Wir sehen hier ganz deutlich, dass Jesus möchte Menschen von Sünden befreien. Dafür ist er in die Welt gekommen. Dafür ist er gestorben und auferstanden, damit er uns von diesem Aussatz der Sünde befreit. Wenn wir zu ihm kommen, wenn wir uns niederbeugen, wir wissen, dass er sagt, ich möchte, sei rein. So schenkt er uns den Heiligen Geist in unser Herz. Aber wir müssen zu ihm kommen. Es gab damals einen sehr wichtigen Mensch. Wichtiger, was heißt wichtiger? Wir verstehen, wer das ist. Das ist Petrus. Die Berufung von Petrus war sehr interessant. Das ist auch Lukas Evangelium, die gleiche Kapitel. Jesus kam, predigte, es waren ganz viele Menschen rundum und er stand am Ufer. Und wo er gesehen hat, dass so viele Menschen da sind, steigt er in das Boot, und das, dieses Boot war von Petrus. Und er sagte zu Petrus, dass er etwas weiter vom Ufer schwimmen sollte. Dann setzte er sich drauf und predigte. Und nachdem er gepredigt hat, sagte er zu Petrus, schwimm da, wo tief ist, werfe die Netze aus. Petrus, als erfahrener Fischer, sagte, Herr, wir haben ganze Nacht gefischt. Jeder, der ein bisschen Ahnung hat oder irgendwie gehört, der weiß, am besten fischt man ziemlich spät abends, nachts, früh morgens, aber nicht tagsüber. Aber er hat die Predigt gehört von Jesus. Er hat gesehen, dass es wahrscheinlich ein Prophet oder irgendein Großer. Und er sagte, nach deinen Worten tue ich das. Und nachdem er die Netze rausgeworfen hat, die haben so viele Fische gefangen, dass die das nicht rausziehen konnten. Die Netze angefangen haben an zu reißen. Stellt euch das mal vor. Ganze Nacht nichts gefangen. Jetzt können die Netze nicht rausziehen. Die reißen. Die haben Fische in die Boote getan und die Boote angefangen an zu sinken. So ein Fang. Petrus bekommt Angst. Und er sagte zu Jesus, Jesus war noch im Boot, geh raus von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ich weiß nicht, was Petrus alles damals schon verstanden hat, wer Jesus sei. Aber im Vergleich mit diesem Mann hat er sich als ein Sünder empfunden. Ich weiß nicht, was so ein Fischer in seinem Leben großartiges, böses Werke getan hat. Faules Fisch verkauft. Ich weiß nicht. Aber im Vergleich mit Jesus, er sagte sofort, ich bin ein sündiger Mensch, ich kann mit dir nicht zusammen sein. Und Jesus beruft ihn. Und interessant, er fischte ganze Nacht, nichts gefangen. Das war sein Brot. Jetzt hat er so einen Fang, er lässt alles liegen und folgt dem Jesus. Und irgendwann kommt so ein Moment, da steht in Matthäus Evangelium Kapitel 16, ab Vers 13, diesen Abschnitt lese ich, der ist sehr wichtig. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Matthäus Evangelium Kapitel 16, ab Vers 13. Manche halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie. Manche für Elia und manche für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortet, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforte der Höhle sollen sie nicht überwältigen. Ich will ihnen den Schlüssel des Himmelreiches geben. Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was auf den Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Es ist eine bestimmte Zeit vergangen. Und jetzt, Petrus ist ständig Jesus nachgegangen, hat alles gehört, hat alles gesehen. Und jetzt stellt Jesus eine Frage. Für wen halten mich die Menschen? Die geben eine Antwort. Irgendein von Propheten, Jeremia oder Elia. Und ihr? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und ihr? Für wen haltet ihr mich? Petrus erkannte. Er sagte, du bist der Christus, Sohn des lebendigen Gottes. Und jetzt kommt ganz Wichtiges. Jesus sagte zu ihm, selig bist du, Petrus. Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater. Schaut mal, der Vater offenbart Petrus, wer Christus ist, dass er Sohn des lebendigen Gottes, dass es ein versprochenes Messias. Selig. Selig wird dieser Ort oft verwendet als ein Segen. Du bist gesegnet. Aber eigentlich das direkte Übersetzung von diesem Wort glücklich. Du bist glücklich, Petrus. Frage, sind wir glücklich? Das Streben nach dem Glück bei Menschen sitzt im Blut. Seit Geburt an. Der Mensch möchte glücklich sein. Er möchte alles, was ihn irgendwie beglückt, möchte es haben. Sogar wenn eine Frau kochend vorbereitet, sie ist glücklich dann, wenn das Gericht gelungen. Sie ist unglücklich, wenn das keiner isst. Wenn wir irgendwas basteln, bauen, wir sind glücklich dann, wenn das gelingt. Wir brauchen Glück. Und hier sagte Petrus, du bist glücklich. Warum ist er glücklich? Weil er etwas ganz Wichtiges erkannt hat. Und vor allem nie selber. Er hat dazu nichts getan. Gott hat ihm offenbart. Und jetzt kommt so ein Moment. Petrus könnte stolz sein. Die alle haben mich erkannt. Gott Vater hat mir etwas offenbart. Gott Vater hat mich irgendwie angesehen. Irgendwas bedeute ich. Könnte man so denken, oder? Damals hat er erkannt, dass er ein Sünder ist. Jetzt hat er erkannt, dass Jesus, dem er nachgefolgt, Sohn des lebendigen Gottes ist. Und das macht ihn glücklich. Aber interessanterweise, ein paar Verse weiter. Jesus, wenn wir diese Geschichte weiterlesen, hat angefangen, denen klar zu und deutlich zu machen, dass er gekommen ist, um zu sterben und dass er auferstehen wird. Jetzt sind wir bei dieser Ostergeschichte. Sobald der Mensch gesehen hat, Petrus gesehen hat, dass er Sohn Gottes ist, machte ihm klar, ich bin gekommen, um zu sterben. Für dich, Petrus, zu sterben. Für Menschen zu sterben und auferstehen. Was macht Petrus? Ja, Petrus hat jetzt Schlüssel. Er kann jetzt lösen. Er bedeutet was. Er nimmt Petrus, führt ihn zur Seite, sagt er, ja, lass es sein. Das muss nicht sein. Interessant. Was hat wohl Petrus dabei gedacht? Dass er irgendwas bedeutet und kann etwas, einen Ratschlag geben. Jesus, der Sohn Gottes, ist sein Freund. Es tut ihm leid. Und Jesus sagt ihm, geh weg von mir, Satan. Das ist 23. Vers, da sind vier Verse weiter. Er aber wandte sich und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Vor kurzem hat er ihm gesagt, du bist gesegnet. Mein Vater hat dir irgendwas offenbart. Stellt euch mal vor, dass viele, alle anderen Jünger, und das waren mehr als 12, die haben mitbekommen, dass Jesus zu Petrus sagt, du bist gesegnet. Du bist glücklich, Petrus, weil du eine Offenbarung bekommen hast. Und jetzt kriegen alle mit, geh weg von mir, Satan. Unsere persönliche Beziehung mit Gott, woran hängt das ab? Petrus kurz davor, bevor Jesus noch diese Frage stellte, für wen hältst du mich? Petrus machte eigene Erfahrungen. Er hat mal gesehen, dass Jesus auf dem Wasser geht. Und er sagte, wenn du der Herr bist, dann befiehl mir, dass ich auch auf dem Wasser gehe. Und wir wissen die Geschichte, nicht wahr? Der hatte ein paar Schritte gemacht und hat angefangen dann zu sinken. Das haben die Jünger mitbekommen, die anderen. Was sollten die über Petrus denken? Herr Petrus, der Mensch kann nicht über Wasser laufen. Was hast du dir wohl gedacht? Was hat Petrus wohl gefühlt? Versager? Auf jeden Fall, er wusste, ich bin gestanden auf dem Wasser. Warum habe ich gezweifelt? Jetzt kriegen alle mit, wo Jesus sagte zu ihm, geh weg von mir, Satan. Die Geschichte geht weiter und wo Jesus von seinem Kreuz und von seinem Leiden und vom Tod erzählt, dann sagt er, ich verleugne dich nicht, ich gehe bis auf den Tod mit dir zusammen. Kriegen alle mit. Und er hat von Jesus sich verleugnet, abgesagt. Ich kenne diesen Mann nicht. Das haben wohl auch alle mitbekommen. Wisst ihr, und letztendlich kommt wahrscheinlich beim Petrus so eine Déjà-vu. Der geht fischen. Und wieder fangen die nichts. Die sehen aber irgendwer am Ufer, hat ein Lagerfeuer gemacht. Er tut da Fisch backen und fragt sie, Kinder, habt ihr was zu essen? Nein, wir haben nichts gefangen. Erfahrene Fischer, wir haben nichts gefangen. Er sagte wieder, schmeiß die Netze raus. Sie haben das rausgeschmissen und sie könnten die Netze nicht mehr hochziehen. So ein Fang. Und einer sagte zum Petrus, das ist der Herr. Was macht Petrus? Er springt ins Wasser. Er schwimmt zum Ufer. Als er gehört hat, das ist der Herr. So wie alles angefangen hat. Jetzt steht er wieder da. Nur was soll er denken? Er hat sich von Jesus abgesagt. In seiner Nachfolge war er nicht so erfolgreich. Ständig hat er irgendwie auf dem Wasser da untergegangen. Jesus hat vor allem gesagt, geh weg von mir, du Satan. Er hat sich verleugnet in Jesus, sein Meister. Und hier sitzt er da und Jesus stellt ihm eine Frage. Johannes Evangelium, Kapitel 21. Ab Vers 15. Da sie nun das Mahl gehalten haben, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? So spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und spricht zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Wisst ihr, Jesus spricht zu ihm, hast du mich lieb mehr als die anderen? Wovon ist unsere persönliche Beziehung zu Jesus abhängig? Vielleicht ist sie abhängig von dem anderen. Vielleicht, weil die anderen gesehen haben, dass du so ein Versager bist. Vielleicht haben die irgendwas gesagt. Vielleicht hindert es dich gerade, zu Jesus zu kommen, weil jemand anderes sitzt da. Und du denkst umgekehrt, was sind das für Christen? Aber die Frage ist, was hat diese anderen mit dir zusammen, gemeinsam? Jesus fragt Petrus, Petrus, nachdem er so viel versagt hat, hast du mich lieb mehr als diese? Ja, ich liebe dich. Aber Jesus fragt ihn noch zweimal, wofür? Letztendlich sagte Petrus, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, egal, dass ich Versager bin. Du weißt es. Egal, dass die anderen da gesehen haben, dass du gesunken hast. Egal, dass du geschrien hast, ich gehe bis auf den Tod. Und hat sofort den Jesus verleugnet. Das ist egal. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Wir sehen, Gott hat ihm offenbart, das ist der Sohn Gottes. Er hat ihn richtig lieb gewonnen. Nur wenn wir meinen, dass wir irgendeine Offenbarung bekommen und können wir etwas meinen, sobald wir selbst meinen, dann kommt sowas, dass dir Jesus sagt, geh weg von mir, Satan. Du denkst menschlich, nicht göttlich. Gott hat dir Offenbarung gegeben, das ist der Sohn Gottes. Dieser Mann mit Vollaussatz kam zu ihm als zum Sohn Gottes und sagte, ich kann nicht selbst meinen Aussatz loswerden. Willst du mich frei machen? Und Jesus sagte, ich will. So spricht er zum Petrus. Petrus, ich möchte dich freimachen. Aber ich möchte, dass du dir eine Antwort gibst. Dir selbst. Liebst du mich? Petrus sollte nachdenken, wie stark er ihn lieb hat. Und er sagte, Jesus, vielleicht bin ich ein Versager. Vielleicht die anderen Jünger verstehen mich nicht. Aber du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Ich möchte uns heute eine Frage stellen. Sind wir glücklich? Haben wir diese Offenbarung, dass Jesus Gottes Sohn ist? Ist uns klar, dass er mich auch befreien und dich auch befreien will von diesem Aussatz der Sünde? Dann steht nur eine einzige Frage. Hast du ihn lieb? Jesus möchte dich befreien. Jesus ist Sohn Gottes, aber hast du ihn lieb? Mehr als alle anderen. Dann ist es egal, wer über dich was denkt. Wisst ihr, wir in unserem Leben, wir schaffen nicht immer ein gutes Vorbild zu sein. Der Mensch kann 100-mal alles gut machen, wenn er einmal irgendwas Falsches macht, das bleibt sitzen. An das erinnern sich die Menschen. Nicht an das Gute, nicht an die Erfolge. Die Menschen erinnern sich an die Momenten, wo du versagt hast. Aber ich liebe den Herrn unabhängig von den Menschen. Ich weiß. Ich kann zu ihm sagen, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus ist gestorben für dich. Er möchte dich befreien. Er möchte, dass du wie Petrus glücklich sein. Er möchte, dass dir einen Geist schenken in dein Herz. Aber es ist nur möglich dann, wenn wir ihn von ganzem Herzen lieb haben. Deswegen liebst du Jesus. Bist du glücklich? Wenn du meinst, dass du glücklich bist ohne Jesus, musst du wissen, dieses Glück wird noch ganz kurz dauern. Du wirst immer wieder enttäuscht sein. Die Menschen werden nur an deine Niederlagen sich erinnern. Aber Jesus weiß alles. Er weiß, dass ich ihn liebe. Ich möchte euch berufen, euch die Frage stellen, für wen haltet ihr Jesus? Welche Bedeutung hat Jesus in deinem Leben? Gott möge euch segnen, dass wir zu Jesus kommen und zu ihm sagen, Herr, du weißt alles, dass ich dich liebe. Lass uns Jesus noch danken dafür, dass er alles erkennt, dass er alles weiß. Und für diese Worte, dass er sagte, ich möchte, sei rein. Lass uns aufstehen und ihn anbeten. Amen.